Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Vorlesung. Und es geht um das Thema Präanalytik. Präanalytik, was ist das überhaupt? Das ist eigentlich etwas, was so ein bisschen Verkehrserziehung im Labor ist. Eigentlich, was man so alles so falsch machen kann vor der eigentlichen Analytik. Also wenn man offiziell sieht, alle Arbeitsschritte einer klinischen Bestimmungsmethode, die vor der eigentlichen Laboranalyse liegen. Und dass man weiß, ungefähr so aus Studien, dass 70-80% falscher Laborwerte daraus resultieren, dass in dieser Phase Fehler gemacht werden. Und was kann da alles passieren? Das fängt damit an, das sind sozusagen alle Schritte vor der eigentlichen Laboranalytik. Das fängt an mit der Anamnese, also sich zu überlegen, was kann der Patient haben, um dann die Labordiagnostik als Bestätigungsanalytik zu nehmen und nicht alle 400 Parameter, die wir so haben, einmal anzukreuzen. Das gibt es durchaus auch, kommt schon mal vor am Tag. Und dann wundert man sich, dass denn doch irgendein Parameter von diesen 400 leicht erhöht, leicht niedrig sind. Und dann fangen an, die Patienten natürlich auch zu fragen, ja, was ist das dann? Und sie stehen dann auch auf dem Schlauch. Also sinnvoll eine vernünftige Anamnese und dann eine vernünftige Bestätigungsanalytik ihrer Vermutung. Klar, auch Vorbefunde spielen da eine Rolle. Also, dass man eben halt auch mal schaut, was ist denn bisher gemacht worden. Natürlich, wenn man berechtigten Zweifel hat, dass der Patient irgendwie diese Erkrankung trotzdem haben kann, sollte man natürlich durchaus mal eine Laboranalyse wiederholen. Weil es passiert immer wieder auch bei uns, dass ich Patienten bekomme von anderen Krankenhäusern, die dann, was weiß ich, als HIV-Patient behandelt werden und ich messe sie dann nach, so sind so 20, 30 im Jahr, die entsprechend dann gar kein HIV haben und eigentlich fälschlicherweise behandelt worden sind. Und das ist natürlich für den Patienten durchaus sinnvoll, ein richtiges Laborergebnis zu bekommen. Und wenn Sie dann natürlich den Zweifel haben, so etwas durchaus nochmal zu wiederholen, zu kontrollieren. Okay, was gibt es dann? Die Patientenvorbereitung. Also was muss ich beachten, wenn ich das Blut abnehme? Zum Beispiel ist der Patient gestresst? Oder Sitzen oder im Liegen, gibt es da Unterschiede? Da gehen wir im Einzelnen drauf ein. Auch was für ein Material muss ich abnehmen? Welche Röhrchenfarbe muss ich da abnehmen? Weil das ist das, wo ja auch Studenten auch genutzt werden in den Krankenhäusern, Blutentnahme. Und dann wollen sie immer wissen, eben halt, wie viel muss ich da überhaupt abnehmen, welches Röhrchen. Den Probentransport, also wie stabil sind die Sachen eigentlich, kann ich die auch irgendwie erst am nächsten Tag losschicken oder eben halt am Wochenende oder kann ich die vielleicht auch postalisch irgendwo hinschicken. Die Probenverarbeitung und die Lagerung, auch da werde ich so ein paar Beispiele nennen. Es ist so, dass man das so ein bisschen aufteilt in sogenannte Einflussgrößen und Störfaktoren. Einflussgrößen sind sozusagen Größen, die in vivo, also im Körper, ihre Laborwerte beeinflussen. Zum Beispiel, sagen wir mal, sehen Sie hier zum Beispiel Ernährung, wenn Sie natürlich vorher eben ganz, ganz viel Zucker zu sich genommen haben, 3 Stücke Schwarzwälder Kirschtorte gegessen haben, dann ist Ihr Glukosespiegel natürlich anders, als wenn Sie sozusagen nüchtern wären. Oder auch andere Dinge, die eine Rolle spielen. Die wir natürlich manchmal auch im Labor nicht sehen, weil wir nur das Blut bekommen. Das sind sozusagen veränderliche Einflussgrößen. Und es gibt natürlich auch die unveränderlichen Einflussgrößen, dass man auch darum überlegt, was habe ich da vor mir sitzen als Patient? Ist das ein Inder? Ist das jemand, was weiß ich, aus Südamerika? Weil auch durchaus die Herkunft unterschiedliche Referenzbereiche bedeutet. Das sehen können wir natürlich manchmal nicht aus dem Namen sozusagen heraussaugen, sondern wir haben denn unsere Standardreferenzbereiche, die sind aber durchaus, sagen wir mal, HDL zum Beispiel ist bei Leuten aus der Türkei nur halb so hoch im Mittel, zum Beispiel, oder andere Parameter. Deswegen ist es wichtig, dass man einfach auch die Herkunft des Patienten sozusagen mit in Betracht zieht. Alter natürlich, Geschlecht, auch solche Dinge, Erbfaktoren, wenn eben halt Mama, Papa sowas auch schon gehabt hat, dann kann man so etwas natürlich auch schauen, warum möglicherweise gibt es eben halt, was weiß ich, Enzymvarianten, die dann mitvererbt werden, die aber keine Klinik machen, wo aber eben halt der Wert mit mal ganz hoch oder ganz niedrig ist. Dann gibt es natürlich die Störfaktoren, die in vitro gemacht werden, sozusagen im Reagenzglas. Das sind solche Dinge, wie zum Beispiel, dass entsprechend irgendwelche Arzneimittel mit reinkommen in die Probenentnahme. Gibt eben halt auch bunte Arzneimittel, die dann die Farbe ihres Serums total verändern und dann durchaus auch Störungen in der Analytik machen können. Oder was Sie vielleicht kennen, ist im Hämolyse, also dass die Eris kaputt gehen, weil sie zu stark aspiriert haben oder die Probe zu stark gekühlt haben und das Blut ist dann entsprechend hämolytisch. Das stört natürlich auch viele Analysen. Weil wenn Sie irgendeine Entwicklung eines roten Farbstoffs, wie Sie das vielleicht im Praktikum kennengelernt haben, wenn Sie dann roten Farbstoff auf roten Hintergrund haben, dann haben Sie so, können Sie irgendwie nichts erkennen. Also auch das stört bestimmte Laborwerte. Wir werden da im Detail drüber sprechen. Also es gibt viele, viele Störfaktoren, es gibt viele Einflussgrößen. Was auch wichtig ist, ist eben halt, wenn Sie Referenzbereiche sehen, die Sie bei uns im Laborbefund sehen, dass ein Referenzbereich immer nur 95% der gesunden Individuen umfasst. Das heißt halt, dass Sie, wenn Sie 100 Laborwerte bei uns anfordern, dass Sie mit 5 statistisch draußen sind. Das muss man sich einfach auch mal ein bisschen sozusagen bewerten, vor allem wenn der Wert nur so grenzwertig draußen ist, sozusagen. Also die Referenzbereiche sind immer so definiert, dass eben nur 95% der gesunden Individuen in diesem Bereich liegen. Also 5% sind gesund, liegen aber draußen. Hat eben halt entsprechend die Bewandtnis, dass man eben halt vor allem gesund von krank besser unterscheiden kann. Aber sie können eben halt leicht falsch positiv sozusagen sein, weil eben halt sie in diesen Grenzbereichen liegen. Das ist immer wichtig, um so etwas, wenn man einen Laborbefund sieht, dass man so etwas eben mit berücksichtigt. Dann ist es auch so, gerade wenn Sie so Referenzbereiche sehen, zum Beispiel sagen wir mal irgendwie für die Glucose oder Cholesterin oder was auch immer, dann sollten Sie immer auch schauen, dass gerade wenn Sie so moderne Parameter analysieren, dass diese Referenzbereiche manchmal schlecht kontrolliert sind. Die werden dann irgendwo abgeschrieben aus einer Studie in Australien oder wo auch immer und sind schlecht kontrolliert. Das heißt also gerade bei neueren Parametern muss man immer ein bisschen berücksichtigen, dass der Referenzbereich einfach noch nicht so gut etabliert ist, sozusagen. Das ist, weil so Referenzbereichstudien sind schon ziemlich aufwendig, statistisch, wie man die sozusagen macht, dass man mindestens 120 Probanden hat, optimal sind 200 Probanden und versuchen Sie mal, was weiß ich, so 200 Probanden bei kleinen Kindern irgendwie zusammenzukriegen. Gesunde Kinder auch noch in so einem Klinikum und dann müssen sie ethisch auch noch vertreten, dass sie da irgendwie Blut abnehmen für irgendeine Referenzbereichsstudie. Das ist was ganz Schwieriges sozusagen. Deswegen sind diese Kinder eben halt auch immer, die Referenzbereich bei kleinen Kindern immer auch sehr, sehr schwammig, weil kaum jemand natürlich, sie würden auch ihre Kinder nicht für Medikamentenstudien oder Referenzbereichsstudien zur Verfügung stellen. So, und man muss natürlich dann immer auch schauen, wenn ich jetzt irgendeinen Laborwert abnehme, dass es für alle Laborwerte ganz Einflussgrößen gibt und dass man das teilweise einfach nochmal nachschauen muss, wenn ich jetzt irgendwie einen pathologischen Laborwert habe, gibt es da vielleicht eine Einflussgröße, die auch für diesen Patienten eben bei diesem Patienten zutrifft, sozusagen zum Beispiel, wenn Sie sich angucken, was ganz Banales, so im Alter zum Beispiel, werden natürlich nicht so viele Wachstumsfaktoren ausgeschüttet. Bei mir sind auch nicht viele Wachstumsfaktoren ausgeschüttet worden. Und wenn Sie, Wachstumsfaktor ist zum Beispiel auch etwas, was entsprechend zum Beispiel auch tagesrhythmisch ausgeschüttet wird. Also das ist eben halt, nachts ist entsprechend das Wachstumshormon deutlich höher als zum Beispiel am Tag. Auch da muss man solche tageszeitlichen Schwankungen eben mit berücksichtigen. Oder auch andere Dinge, ganz Sachen zum Beispiel, was weiß ich, wenn Sie Prolaktin abnehmen, dass Sie eben gucken, ob der Patient vorher Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das weiß man, bei ambulanten Patienten wird das auch meistens nicht gefragt sozusagen. Aber wenn der Wert dann ganz hoch ist und Sie einen Verdacht haben auf vielleicht ein Prolaktinom oder anderen schweren Erkrankungen, dann ist das schon richtig, wichtig sozusagen, ob der vorher irgendwie tätig war. Und solche Dinge spielen halt eine Rolle. Deswegen, wenn man solche Parameter abnimmt, muss man sich auch über die Einflussgrößen sozusagen irgendwie im Klaren sein. Häufig ist auch wenn Sie bei den Referenzbereichen sich so anschauen, zum Beispiel Vitamin D. Vitamin D ist so total hip im Moment. Da ist es so, dass viele wollen Vitamine gemessen haben, weil da verdienen halt viele große Firmen dran an Vitaminen. Und eigentlich weiß gar nicht keiner so richtig gut, wo die Vitamine liegen sollen. Weil da gibt es so Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Da sitzen immer so ein paar Leute so auf dem Tisch und sagen so, ändern wir das oder ändern wir es nicht sozusagen. Und dann wird das bei Kaffee und Kuchen so ein bisschen nach wissenschaftlicher Lage natürlich abgestimmt sozusagen. Aber so richtig weiß das kaum jemand. Und wenn man beim Vitamin D sich anguckt zum Beispiel, dann haben wir so Referenzbereich für Normen für Sommer und Winter, weil im Winter haben sie natürlich weniger Sonneneinstrahlung, deswegen ist eben halt das Vitamin D auch niedriger und im Sommer liegt es ein bisschen höher. Jetzt ist aber natürlich auch so, es gibt Leute, die haben extrem hohe Werte, zum Beispiel so hier Pamela Anderson am Strand. Also die Lebensretter haben ungefähr doppelt so hohe Werte wie sie. Und ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das können die Studien eigentlich gar nicht so richtig zeigen. Oder die Orang-Utan haben es noch höhere Werte. Sind die gesünder als wir? Und das ist immer ganz schwierig, so etwas zu im Referenzbereich abzubilden. Weil es gibt eine schöne Studie, die ich hier gefunden habe von einem Kollegen von mir. Deswegen glaube ich diesen Studien auch im Hals. Traue nur den Studien, die du selber gemacht hast. Oder von vertrauenswürdigen Personen. Da ist es zum Beispiel ganz interessant, er hat zum Beispiel so Benediktiner in so einem Kloster in der Schweiz untersucht und die laufen alle wirklich so mit Kutte rum, total im Dunkeln und die haben super, super niedrige Vitamin-D-Spiegel, sind aber super, super gesund, sind alle total alt, überdurchschnittlich alt. Natürlich spielt auch andere Dinge natürlich eine Rolle, dass sie sich vielleicht ein bisschen besser ernähren, vielleicht nicht so viel Stress haben oder was auch immer. Aber sie haben erstmal extrem niedrige Vitamin-D-Spiegel und sind extrem gesund. Und nur der Einzige in diesem Kloster, der normale Spiegel hatte, war der Gärtner, der immer draußen am Arbeiten war sozusagen. Und deswegen ist natürlich immer die Frage, müssen wir hier substituieren, irgendein Vitamin D, wo wir gar nicht so richtig wissen, wo der Wert eigentlich liegen soll, wenn wir sozusagen substituieren. Also das wird noch im Moment echt beobachtet sozusagen, gerade bei Vitaminen, Spurenelementen und ähnlichen Dingen. Auch muss man immer fein unterscheiden zwischen einem Referenzbereich, bei gesunden Individuen und einer medizinischen Entscheidungsgrenze. Weil manchmal steht auf so einem Laborbefund auch eine medizinische Entscheidungsgrenze, zum Beispiel beim Cholesterin. Bei Cholesterin, wenn Sie beim Hausarzt waren, steht da meistens so kleiner 200 Milligramm pro Deziliter, ist sozusagen der Bereich. Das ist aber die medizinische Entscheidungsgrenze. Das heißt, alle sollten möglichst Gesamtcholesterin unter 200 haben. Wenn Sie den Referenzbereich sich angucken würden, lägen Sie ungefähr so zwischen 130 und 290. Das heißt, wenn Sie den Mittelwert in der nordrhein-westfälischen Bevölkerung sich angucken, sind Sie bei 238. Und das heißt eigentlich, wenn Sie sich denn die Entscheidungsgrenze hier bei 200 legen, haben Sie ungefähr 75% der Patienten gleich krank gemacht. Und man möchte ja sogar aus amerikanischen Richtlinien vielleicht die Entscheidungsgrenze noch tiefer legen. Es gibt so Leute, die sagen, ja, nehmen Sie mal immer Statine, am besten morgens auch schon zum Kaffee, damit das möglichst niedrig ist. Aber dann haben Sie irgendwann 90% oder 100% kranke Patienten, sozusagen auf jeden Fall laborkranke Patienten. Sie müssen nur die medizinische Entscheidungsgrenze tief genug setzen. Also das muss man immer irgendwie fein differenzieren zwischen einem Referenzbereich eines gesunden Kollektivs, möglichst natürlich hier aus der Gegend, also aus Nordrhein-Westfalen und nicht irgendein Referenzbereich aus Südamerika und dann halt eben entsprechend zur medizinischen Entscheidungsgrenze. Was ich auch noch darauf hinweisen will, es gibt ganz viele auch Labore, die Laboranalysen anbieten, die es nicht gibt. Zum Beispiel so Belastung durch Erdstrahlen, Belastung durch Energiefelder wie WLAN. Und glauben gar nicht, wie viele Leute das gerne wissen wollen. Das kann man nicht messen. Diese Werte sind ausgedacht. Trotzdem wird sowas angefordert bei bestimmten Laboren und hinterher stehen sie auch möglicherweise mit diesen Werten da und müssen das interpretieren als Arzt. Diese Werte gibt es nicht, also man kann es nicht messen. Das ist eigentlich Betrug, weil oder ist es Betrug? Also es ist immer wichtig, dass Sie sozusagen wissen, wenn Sie einen Laborwert anfordern, dann muss das eine vernünftige Diagnose und es muss eine Diagnosebestätigung da sein, damit Sie mit diesem Wert auch was anfangen können und nicht irgendwie nur noch stärker in, sozusagen in Erklärungsnot kommen. Das ist so, als wenn ich ihr ganzes Genom durchsequenziere, werde ich auch einige Stellen finden, die sozusagen nicht zum Wildtyp passen. Und dann müssen Sie in 90% der Fälle sagen, ja, so what? Ich weiß, dass ich da irgendwie einen Polymorphismus oder eine Mutation habe, aber was bringt mir das? Außer vielleicht, dass Sie nervös werden, dass Sie da irgendwelche komischen Mutationen haben und haben viel Geld ausgegeben. So, was ist treten noch für Probleme auf, wenn Sie jetzt Blut entnehmen? Wenn Sie zum Beispiel die Körperlage nehmen, also ob Sie jetzt, ja, Frage, schön. Das gibt es so Kollektive von Ärzten, das sind so bestimmte Gruppen, die dann so sagen, so Taskforce-Gruppen, können Sie auch immer googeln, da setzen sich dann wichtige Professoren zusammen und sagen, jetzt machen wir 200 oder 190. Das geht relativ einfach, man trifft sich sozusagen und sagt, naja, wir setzen es jetzt ein bisschen runter. So bei Harnsäure ist das zum Beispiel auch so, Prostataspiegel, Antigen. Und es gibt natürlich auch andere, die sagen, jetzt haben wir nur noch irgendwann nur noch Kranke, macht auch irgendwie nicht so richtig Sinn. Also es ist immer ein Ringen um medizinische Entscheidungsgrenzen. So, wenn Sie jetzt im Stehen nehmen Sie normalerweise sowieso nicht Blut ab, sollten Sie auf keinen Fall machen, aber ob Sie in aufrechter Lage oder im Liegen abnehmen, können bestimmte Werte unterschiedlich sein. So etwa so um 10% unterscheiden die sich. Zum Beispiel, wenn Sie aufrechter Lage, also sitzend abnehmen, haben Sie eine höhere Last sozusagen auf den Gefäßen und das Wasser wird sozusagen abgedrückt ins Interstitium und die großen Moleküle und auch Zellen bleiben im Gefäß zurück. Das heißt, Sie kriegen eine Hämokonzentration im Vergleich zum Liegen. Das heißt, diese großen molekularen Analyten steigen eben entsprechend, wenn Sie sozusagen aufrecht abnehmen. Ungefähr so um 10%. Spielt meistens klinisch keine so eine große Rolle, aber für Studien und so spielt es durchaus eine Rolle, wenn Ihr Effekt sowieso nur nicht größer als 10% ist. Stress. Das kommt auch ganz, ganz häufig vor, wenn Sie Patienten haben, die schon, wenn Sie nur eine Nadel sehen, Stress bekommen. Kleine Kinder ist das zum Beispiel, die in Schnappatmung verfallen, wenn Sie sozusagen einen weißen Kittel sehen, dann werden bestimmte Laborparameter eben angehoben. Sie kennen Stresshormone, so wie Adrenalin, Noradrenalin, auch Cortisol steigen bei Stress an. Was abfällt, und das ist ein super toller, schöner Stressparameter, ist das Kalium. Das liegt einfach daran, dass Adrenalin dafür zuständig ist, dass Kalium in die Zellen rückverteilt werden. Und alle von Ihnen, 100% von Ihnen, haben niedrige Kaliumwerte, wenn sie im Examen sind. Da gebe ich absolut meine Hand für. Ich weiß, weil ich seit 20 Jahren bei den Studenten messe. Also wenn Sie Stress haben und dann fangen Ihr Hausarzt an, Sie müssen mehr Bananen essen und kaliumreich, das macht überhaupt keinen Sinn. Wichtig ist, dass Sie wieder ein bisschen mehr Puh machen und irgendwo am Strand liegen, dann sind die Kaliumwerte wieder völlig normal. Aber das ist ein schöner Parameter, um einfach Kalium, um Stress eben halt im Labor zu sehen. Nahrungsaufnahme. Wenn Sie halt entsprechend bestimmte Dinge zu sich nehmen, zum Beispiel im Alkohol, was für manche auch Nahrung ist sozusagen, dann steigt selektiv sozusagen, also steigt je nachdem, wie viel Sie getrunken haben, zum Beispiel die Gamma-GT an. Nicht, weil Sie entsprechend Ihre Leber zertrunken haben, sondern weil eben aufgrund des Alkohols mehr Gamma-GT gebildet wird, also Enzyminduktion. Und zwar je nach Konzentration. Also ich kann eben an Ihrer Gamma-GT erkennen, ob Sie gestern Abend 1, 2 oder 3 Bierchen getrunken haben. Das steigt eben entsprechend an. Was steigt auch noch an? Das MCV, also das mittlere Zellvolumen. Überall liest man in den Büchern immer Folsäure, Vitamin B12, dann gibt es irgendwie Megaloblastere, Anämie und so große Zellen. Aber viel häufiger ist Alkohol und Rauchen, was sozusagen die Zellen groß macht. Und deswegen auch da MCV steigt zum Beispiel an. Und wenn Sie einen ganz spezifischen Parameter nehmen wollen, dann ist das das kohlenhydrateffiziente Transferin, wo Sie mindestens ungefähr eine Flasche Wein am Tag trinken müssen, damit Transferinformen gebildet werden, die weniger Kohlenhydratketten haben. Das spielt deswegen eine Rolle, um zu schauen, wenn Sie Patienten haben, die chronisch Alkohol zu sich nehmen. Weil wenn Sie Ethanol messen im Blut, dann ist das natürlich davon abhängig, ob sie ein, zwei Tage vorher auch was getrunken haben. Aber es gibt durchaus Leute, die schaffen es dann immer noch so einen Tag trocken zu bleiben, wenn sie zum Arzt gehen. Aber das CDT hat eine Halbwertszeit von 14 Tagen, das schaffen die nie. Also es ist ein spezifischer Parameter für den Alkoholkonsum. Aber sie müssen mindestens eine Flasche Wein am Tag trinken, damit diese Formen gebildet werden. Das ist auch ungefähr so, eine Flasche Wein ist auch die Grenze ungefähr, bei Frauen ein bisschen weniger, die eben halt dazu führt, dass eine Leberzirrhose induziert wird. Nahrungsaufnahme. Wenn Sie eben halt vorher ganz, ganz kräftig Nahrung zu sich genommen haben, gibt es eben halt vor allem die Glukose, die ansteigt, und auch Triglyceride können ansteigen. Wie viel, kommen wir gleich darauf zu sprechen, weil es gibt immer noch, in ganz vielen Kliniken gibt es immer noch die Ansage, die Leute sollen 8 oder 12 Stunden nüchtern sein. Das steht auch in vielen Richtlinien drin. Es gibt aber glücklicherweise auch einige Richtlinien, da ist man sich immer nicht so einig, aber da bin ich ein Befürworter dafür, dass Sie Lipidmessung entsprechend, wenn Sie eben Cholesterin, Triglyceride und sowas messen, nicht mehr nüchtern abgenommen werden muss. Insgesamt sollte eigentlich eher die Tendenz gehen, durchaus den Patienten eben halt was essen lassen, weil es ist ein Problem für viele, viele Patienten, wenn die sie 8 oder 10 Stunden oder 12 Stunden nüchtern sind, weil die morgens stehen hier und müssen noch lange warten und die gerade älteren Patienten fangen an, alle zu zittern, Hypoglykämien zu bekommen, fallen vielleicht noch um und brechen sich noch irgendetwas. Ja? Also es macht wirklich keinen Sinn. Weil man sieht zum Beispiel hier in einer Studie, die gar nicht so klein ist, 92.000 Patienten, dass zum Beispiel die Triglyceride oder auch das Cholesterin steigt gar nicht großartig durch Nahrungsaufnahmen an. Also das Triglyceride ungefähr so um 30 Milligramm pro Deziliter, aber nicht um 200 oder so etwas. Und das Cholesterin ist super stabil. Sie können 200 Eier essen, das ist durch Studien belegt, und Ihr Cholesterinspiegel am nächsten Tag ist genauso hoch. Deswegen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen ist auch schon auch bei den Cholesterin, so 1966 kam mal die Warnung, man darf nicht so viele Eier mehr essen. Das ist glücklicherweise auch jetzt weggenommen worden, nämlich 2015. Vorliegende Erkenntnisse ließen keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen Cholesterin in Lebensmitteln und dem Cholesterinspiegel im Blut erkennen, sozusagen. Also Sie dürfen gerne wieder Ihr Frühstücksei essen. So sagen die Richtlinien. Was auch immer natürlich wichtig ist, dass bestimmte Laborwerte zum Beispiel durch Rauchen beeinflusst werden. Weil es gibt durchaus noch Leute, die rauchen, auch wenn es ein bisschen weniger werden. Und da sieht man zum Beispiel Schwermetalle, das können Sie sich noch vorstellen, weil wenn Sie eben halt rauchen, sind es Quecksilber, Cadmium, Blei, alles Mögliche deutlich erhöht in Ihrem Blut. Deswegen schmecken Sie auch als Raucher kaum was, weil das sich schön auf die Geschmacksrezeptoren setzt. Auch wenn die Raucher das immer abstreiten, aber das ist durch Studien belegt worden. Und natürlich auch Kohlenmonoxid HB ist auch je nachdem, wie stark Sie rauchen, eben halt entsprechend auch erhöht. Was auch erhöht ist, ist zum Beispiel ein Tumormarker für Dünndarmkrebs, nämlich das CA, das carcinoembryonale Antigen, was ungefähr so 3-4-fach erhöht ist sozusagen, wenn Sie rauchen. Deswegen ist es wichtig, dass man, nicht weil Sie dann Krebs haben, sondern damit man einen anderen Referenzbereich für Raucher eben da in Betracht ziehen muss. Medikamente. Medikamente ist auch so ein großes Problem. Viele, viele Patienten bekommen hier sehr, sehr, sehr viele Medikamente. Und Sie können sich nicht alle Medikamenteninteraktionen können sich merken. Das schafft so kein Mensch. Und wenn Sie dann anrufen, weil wo man es nachgucken kann, ist manchmal in der roten Liste, da steht dann zum Beispiel, wenn Sie das Medikament nehmen, könnte das und das ansteigen. Aber gerade wenn so eine Vielzahl von Medikamenten gegeben wird, ist das ganz, ganz schwierig herauszubekommen, besonders wenn es neue Medikamente sind, wo einfach das noch nicht so richtig gut dokumentiert wurde. Und hier sind so Beispiele, zum Beispiel bei Lipobay, das ist zum Beispiel so ein Statin, wo eben es zu CK-Erhöhung kommt, also Muskelenzyme steigen an, was Statine unter anderem die Nebenwirkung haben können, dass Muskel sich auflösen. Genauso ist, wenn Sie vorher eben halt in den Muskel reingepiekst haben, dann haben Sie natürlich auch CK-Freisetzung und dadurch eben eine CK-Erhöhung. Gamma-GT steigt nicht nur bei Alkohol, sondern auch bei Narkosen, weil das Narkosemittel, zum Beispiel Propofol, entsprechend Gamma-GT auch induziert. Oder wenn Sie Zytostatika nehmen, also als Chemotherapeutikum, dann sind natürlich Thrombozyten erniedrigt, also eine Thrombozytopenie oder auch Harnsäure erhöht, weil Zellen zugrunde gehen. Biorhythmen. Biorhythmen gibt es auf jeden Fall. Es ist nichts Esoterisches, sondern es gibt eben halt Laborwerte. Ja, immer. Nein, also es ist so, dass es eine ganz bekannte Nebenwirkung aller Statine so ist, dass sie eben halt eine Myolyse auftreten kann. Meist erkennt man das, dass sie so taube Gefühle so an den Armen und Oberschenkel haben. Und das ist immer eine Indikation, auch ein Statin abzusetzen und auf ein anderes Statin zu wechseln. Also es ist etwas, was wirklich eine relativ häufige Geschichte ist. Und da die Statine eine der häufigst verschriebenen Medikamente sind, sollte man diese Nebenwirkung kennen. Biorhythmen. Es gibt eben halt auch Laborwerte, die eben halt vom Tagesrhythmus abhängig sind, zum Beispiel Cortisol. Cortisol, wann ist Cortisol immer am höchsten? Haben Sie vielleicht in der Biochemie gelernt? Morgens um 6 Uhr so, immer wenn Sie sich am besten fühlen. Ist ja unser Leistungshormon. Genau, und am niedrigsten ist es dann um 24 Uhr. Genau, merken wir vielleicht manchmal nicht so richtig, aber auf jeden Fall ist das so. Und Sie haben also, deswegen spielt es eine Rolle, habe ich jetzt das Blut morgens abgenommen oder mittags oder nachmittags, weil dann brauche ich nur andere Referenzbereiche für das Cortisol. Eisen zum Beispiel wackelt am Tag wie so ein Lämmerschwanz hin und her. Deswegen sagt man auch, es macht überhaupt keinen Sinn, einen einzelnen Eisenwert zu messen, sondern es macht immer Sinn, das in Kombination mit Ferritin und Transferrin zu bestimmen, um einen vernünftigen Eisenstatus herzustellen. Und nicht nur das Eisen, das eben so hin und her wackelt und Sie das gar nicht tagesrhythmisch sozusagen irgendwie morgens am höchsten und so, ist nicht. Es wackelt einfach hin und her. Und Wachstumshormon hatte ich eben schon gesagt, Somatotropin ist eben halt abends deutlich höher als eben entsprechend morgens. Also wenn Sie schlafen also oder eben 1-2 Uhr das Blut abnehmen, wäre es deutlich höher. Ja. Ja, misst man bei Blutspende eigentlich den HB-Wert, nicht den Eisenwert, sondern man misst den HB-Wert und der HB-Wert ist ein relativ später Parameter sozusagen für den Eisenmangel. Also wenn Sie eine Eisenmangelanämie hat, zum Schluss geht eben der HB-Wert runter. Nur wenn Sie eben halt einen Eisenmangel haben, und das haben halt hier viele, vor allem der Frauen hier, sollte man eben halt einen möglichst sensitiven Parameter nehmen, bevor das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist, und das wäre Ferritin. Genau. Gut. Hier nochmal so ein Cortisol-Tagesverlauf, wo Sie sehen, morgens um 6 Uhr ist es immer am höchsten. Zeitpunkt der Blutentnahme. Wenn Sie Medikamente abnehmen, ist es wirklich wichtig zu wissen, wann ist das der Medikamentenspiegel abgenommen worden. Ist das vor der Gabe abgenommen worden oder ist das zum Beispiel 1 oder 2 Stunden nach der Gabe abgenommen worden? Weil dann wissen Sie nicht, haben Sie einen Talspiegel oder haben Sie einen Bergspiegel? Ich sehe nur eine Konzentration, die ich darin messe. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie das auch genau wissen, wann ist das Medikament abgenommen worden. Und Sie glauben gar nicht, wie häufig wir das am Tag haben, gerade so in den Ambulanzen, dann kommt der Patient und denkt, oh Gott, ich habe ja mein Medikament noch nicht genommen und haut sich das eine halbe Stunde vorher rein und hat riesig hohe Spiegel und der Arzt so, Gott, wie viel haben Sie, wir haben wohl zu hoch dosiert. Was eben kein Talspiegel ist, weil die meisten Blutspiegel eben abgenommen werden sollen vor der eigentlichen Gabe, damit man weiß, was sozusagen im niedrigsten Fall im Blut vorhanden ist. Und deswegen ist es wichtig, auch die Zeitpunkt der Blutentnahme da sich genau anzuschauen. Altersabhängige Einflussgrößen. Zum Beispiel sehen Sie Bilirubin. Wenn Sie sich Kinderfotos angucken von sich sozusagen vom ersten Tag, dann werden viele von Ihnen sehen, dass sie ganz gelb sind. So aussehen, als wenn Sie gerade aus Mallorca kommen, so gelb-braun. Besonders wenn Sie Frühgeborener waren, weil das Bilirubin ist halt sehr hoch. Die Leberreife ist schlecht bei den Kindern. Deswegen ist das Bilirubin so hoch bei Neugeborenen. Bei vielen Neugeborenen. Nicht alle haben das, aber viele. Oder auch zum Beispiel alkalische Phosphatase kommt in den Knochen vor. Und wenn sie dann wachsen, sozusagen so in der Pubertät, ist es natürlich deutlich höher, als wenn sie eben halt jemand sind, der irgendwie 50 Jahre alt ist, wo nichts mehr wächst, sozusagen. Das ist natürlich auch, brauchen sie immer altersabhängige Referenzbereiche. Auch zum Beispiel bei den Antikörpern zeige ich Ihnen gleich auch noch ein Bild. Natürlich auch geschlechtsabhängig. Sie müssen wissen, habe ich da einen Mann oder Frau vor mir stehen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil es da durchaus viele, viele Übergänge gibt sozusagen. Aber Sie müssen dann auch wirklich eben schauen, nehme ich lieber den Referenzbereich der Frau oder des Mannes, damit ich das vernünftig einordnen kann. Wie zum Beispiel bei den HB-Wert ist irgendwie klar, dass der bei Frauen in der Regel niedrig ist. Und Sie sollten natürlich nicht als Frau den gleichen Testosteronwert haben wie ich als Mann sozusagen, dann wäre das auch bedenklich. Gut, Altersabhängigkeit gibt es viele, viele Abbildungen, ganze Bücher, wie sich bestimmte Laborwerte altersabhängig verändern. Hier zum Beispiel das Bilirubin, was wir besprochen haben, oder eben halt Harnsäure. Hier zum Beispiel die alkalische Phosphatase, die vor allem so in der Pubertät halt besonders hoch ist. Oder Sie sehen auch beim Cholesterin, dass das zum Beispiel auch mit dem Alter ansteigt. Deswegen kann man immer da vortrefflich eben Statine verschreiben. Und wenn Sie sich Immunglobuline angucken, zum Beispiel also Antikörper, werden Sie auch sehen, dass das sehr stark altersabhängig ist. Zum Beispiel sagen wir mal das IgG, sehen Sie, das hat am Anfang relativ viel und dann kommt sozusagen die Eigenproduktion von Ihnen und etwa so nach im 6. bis 10. Lebensjahr haben Sie ungefähr das Plateau der Erwachsene. Und das liegt hier einfach daran, dass Sie sozusagen erst eben Immunglobuline von der Mama bekommen, sozusagen IgG von der Mama bekommen und dann eben so nach 3 Monaten haben Sie in der Regel relatives IgG-Tief sozusagen. Das spielt auch deswegen eine Rolle, wenn Sie zum Beispiel eben auf Antikörper testen, zum Beispiel auf HIV, dass Sie das in den ersten Monaten gar nicht auf Antikörperbasis machen können, weil das vor allem eben die Antikörper der Mama sind sozusagen und nicht Ihre eigenen Antikörper. Und Sie sehen auch, andere Immunglobuline sind auch sehr altersabhängig. Körperliche Aktivität. Kommt immer vor, dass die Studenten in die Muckibude gehen oder irgendwas anderes machen und dann am nächsten Tag Laborwerte abnehmen. Und da werden Sie sehen, dass vor allem die CK, die Kreatinkinase, erhöht ist. Je nachdem, wie stark Sie Sport treiben und auch wie wenig trainiert Sie sind. Also wenn Sie besonders schlecht trainiert sind und sehr, sehr viel Sport machen, dann steigen die sehr, sehr stark an, die Kreatinkinase. Aber auch andere Werte steigen an, zum Beispiel das HDL steigt an, wenn Sie Sport treiben, können Sie sozusagen Ihr Herzinfarktrisiko auch dadurch mindern, dass das HDL ansteigt. Makromoleküle, also was wie Proteine und so, steigen meistens an, weil nicht genügend Flüssigkeit zugeführt wird oder weil eben die Kreislaufbelastung so hoch ist, dass eben halt Wasser ins Gefäß, ins Interstitium abgedrückt wird. Muskelmasse, auch das spielt immer eine Rolle, wenn Sie bestimmte Werte messen, so wie Kreatinin, kennen Sie vielleicht als Nierenparameter. Und da spielt es eine Rolle, in den Büchern steht immer, das muss man auf die Körperoberfläche beziehen, macht nur kaum jemand. Das heißt also, wenn Sie eben halt so ein kleines Männchen sind wie ich oder Sie sind eben halt wie ein Klitschko, 2 Meter groß und haben so eine Muskelmasse, der hat mit Sicherheit, ich habe jetzt bei ihm noch kein Blut abgenommen, sicherlich ein Krea, das ist weit außerhalb des Normbereiches sozusagen. Deswegen muss man sich den Patienten bei solchen Werten einfach auch anschauen. Und eines meiner Lieblingsbilder ist dieses hier, nämlich, dass zum Beispiel, wenn Sie Ihr Körpergewicht herunterdrücken, was ja auch nicht so ganz einfach meistens ist, dann sinkt auch Cholesterin, es sinken die Triglyceride und es sinkt auch die mittlere Glucose. Das heißt, Sie können Ihr Herzinfarktrisiko, Ihre Diabetesrisiko eben dadurch runterdrücken, indem Sie einfach sozusagen abnehmen. Das ist ganz, ganz einfach ohne irgendwelche Medikamente. Kann man sehr, sehr schön nachverfolgen. Wo es auch schön ist, ist zum Beispiel beim Testosteron. Beim Testosteron hat man mal diskutiert daran, dass Männer irgendwie in die Menopause kommen und so mit 40 Jahren anfangen, sich eine Lederjacke zu kaufen, Männer, irgendwie eine neue Freundin, was auch immer, und weil angeblich der Testosteronspiegel heruntergeht. Da wurde dann Großpräparate und so, auch heute werden noch angeboten, Testosteron zu spritzen. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, liegt es eigentlich nur daran, dass die Männer einfach im Alter zu fett werden. Weil wenn Sie den Body Mass Index sich angucken, da sehen Sie Body Mass Index unter 25, das ist der Testosteronspiegel deutlich erhöht. Das heißt, Sie müssen, um sexuell wieder aktiver zu werden, einfach Gewicht abnehmen. Also, wie der Volksmund schon sagt, ein guter Hahn wird niemals fett, weiß man eben halt entsprechend, dass, und das weiß man auch durch Studien, dass dünne Männer deutlich da aktiver sind. Schwangerschaft, auch sowas soll vorkommen. Und Schwangere sind eben halt besonders sensitiv, was ihre Laborwerte betrifft. Glauben Sie es mir, die gucken sehr, sehr genau, besonders wenn sie Ärztin sind. Und dann schaut man sich an, dass bestimmte Laborwerte dann erhöht sind. Hormone sind zum Beispiel erhöht, Beta-Acetylcholin kennen Sie als Schwangerschaftshormon. Andere Hormone können auch ansteigen. Oder die alkalische Phosphatase steigt zum Beispiel relativ stark an, weil die Plazenta alkalische Phosphatase produziert. Auch Cholesterin und Triglyceride steigen ziemlich an. Das sehen Sie schon im Blut an, dass da oben Fett drauf schwimmt. Das ist wie so ein indirekter Schwangerschaftstest. Und auch andere Dinge können ansteigen, wie Leukozyten und so weiter. Andere Parameter sind entsprechend sinken ab. Und das sind die meisten dieser Parameter. Das liegt einfach daran, dass sich das Plasmavolumen bei Schwangeren deutlich vergrößert. Also ungefähr so um 30%. Und somit alle möglichen Dinge verdünnt werden. Also so wie eben halt Eisen, Magnesium, andere Spurenelemente sind dann um 30% niedriger, weil einfach das Volumen größer ist. Deswegen sehen auch Schwangere immer so toll ausgebügelt aus, haben keine Falten im Gesicht, weil sie eben halt so viel Flüssigkeit aufnehmen. Also immer bei Schwangeren gucken, wenn man schwanger ist, sozusagen sind andere Referenzbereiche liegen davor. Blutentnahme. Blutentnahme ist etwas, ich sage, was Sie ja auch sehr, sehr häufig machen werden und wo Sie anfangs immer ein bisschen Angst manchmal haben, ob ich das alles so richtig mache, besonders wenn Sie das dritte Mal vorbeigestochen haben. Und wie macht man das? Vor allem erstmal der Staudruck sollte möglichst, also relativ gering sein, weil man immer wieder sieht, auch solche Staubinden, die wirklich sowieso richtig ins Fleisch reinschneiden, das muss überhaupt nicht so sein. Man sollte möglichst schnell abnehmen, innerhalb von 2 Minuten. Das schafft man manchmal nicht, weil man das Gefäß nicht so richtig findet. Und möglichst nicht so viel pumpen, weil Kalium steigt zum Beispiel an, wenn man pumpt. Das ist immer einfach gesagt, wenn Sie kein Gefäß sehen, finden, dann pumpt man trotzdem, damit die Gefäße besser rauskommen. Gleiche Lageposition in Ruhe möglichst gleicher Zeitpunkt immer. Diese Nahrungskarenz eigentlich nur in Ausnahmefällen, wenn Sie jetzt ganz spezifisch auf Fett- und Glukosestoffwechsel testen und natürlich auch vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen sollen Sie eben entsprechend abnehmen. Also nicht vorher irgendwo reinpieken und alles möglich und dann erst das Blut abnehmen. Ich habe hier auch nochmal ein Beispiel genannt, weil das ist auch relativ wenig bekannt. Es gibt auch solche Geräte, wo man sich die Gefäße darstellen kann. Das ist einfach nur so ein kleines Handgerät und dann sehen Sie genau, wo die Gefäße laufen und stechen nicht daneben. Sind im Moment noch ein bisschen teuer sozusagen, deswegen haben das ganz wenige Krankenhäuser, nur damit Sie es mal gesehen haben, dass es sowas gibt, wo man dann genau passend reinstechen kann, man kann es sich aufmalen auch und trifft dann auch die Vene. Kostet leider immer noch so bis 2.000, 3.000 Euro so ein kleines Handgerät, wird aber bestimmt irgendwann mal auch preiswerter. Nur einfach nur, damit Sie sehen, dass es sowas gibt. So, wenn man sich jetzt Blut anschaut, sehen Sie hier Störfaktoren im hier habe ich einfach mal so Serum bei uns aus dem Labor genommen. Normalerweise ist das so goldgelb. Im Winter ist es ein bisschen heller, das Serum, weil sie weniger Carotinoide und so, weniger Pflanzen zu sich nehmen als im Sommer. Im Sommer ist es ein bisschen oranger, also man kann in den Kühlschrank reingucken und weiß, welche Jahreszeit es ist. Und dann kann natürlich das Serum auch so aussehen, wenn es lipämisch ist, also sehr, sehr viele VLDLs und Chylomikronen drin sind, wird es ganz trüb, dann sieht es ungefähr aus wie die Haarmilch bei Aldi. Dann haben Sie natürlich Probleme auch bei solchen Testen für Trübungstests. Also auch solche Dinge, also solche Trübungen können halt Laborteste verändern. Dass Sie das nicht für alle Parameter wissen, aber wenn, können Sie auch im Labor einfach mal anrufen. Ich freue mich immer, wenn jemand anruft. Und oder hier zum Beispiel, wenn Sie ein hohes Bili haben, dann wird eben das Serum eben so bräunlich, so bräunlich-grünlich und entsprechend kann man da sehr, sehr schön erkennen, Bilirubin ist hoch. Und hier haben wir zum Beispiel ein Serum, was so hämolytisch, ein bisschen lipämisch ist, was so ein Mischding ist sozusagen. Im Urin, auch da können Verfärbungen auftreten, wie zum Beispiel Hämolyse. Also wenn ich Ihnen einmal kurz in die Niere trete, dann pinkeln Sie eben halt 2-3 Tage lang Vollblut. Dann sieht der Urin eben halt so aus. Oder eben auch Bilirubin wird in den Urin ausgeschieden. Und das kann eben entsprechend eben zu Störungen der Laboranalytik führen. Was wichtig ist bei Hämolyse, wenn einmal Erythrozyten kaputt gehen, weil sie die Probe zum Beispiel zu lange stehen lassen, dann steigt das Kalium an. Das ist ganz, ganz wichtig. Wird auch in jeder zweiten Klausur gefragt. Warum ist das so wichtig? Weil bei uns im Blut Kalium und Natrium sehr eng reguliert ist. Und nur weil sie irgendwie zu lange drin rumgestochert haben in der Vene oder entsprechend das Blut zu lange rumgestanden hat, steigt das Kalium an, nicht aufgrund von irgendwelchen physiologischen Gegebenheiten. Also das sollte man immer wissen, durch Hämolyse steigt das Kalium an. Und durch Hämolyse kommt es natürlich durch diese rote Färbung, eben durch Eigenextinktion bei verschiedenen Testen eben zu Störungen. Wodurch kann Hämolyse verursacht sein? Einmal durch zu lange Stauung, wenn Sie eben halt länger als 2 Minuten stauen, sondern eben halt 20 Minuten stauen, weil Sie zwischendurch noch ans Telefon gehen, dann haben Sie richtig, das macht man eben nicht, weil dann haben Sie wirklich hämolytisches Blut. Zu starkes Aspirieren, auch was man immer so sieht, so reinstechen und dann einmal den Stempel bis hinten, damit es so richtig reinsprudelt. Und wenn Sie dann noch so dünne Nadel haben und es lassen Sie so reinsprudeln, dann haben Sie auch schneller Hämolyse, als wenn Sie das nicht tun. Und es schmerzt auch mehr. Also wenn man sich selber mal Blut abnimmt, merkt man das auch. Wenn man langsam zieht, ist es deutlich angenehmer. Lange Stehen des Vollblutes, auch das ist ein großes Problem auf den Stationen. Deswegen immer möglichst frisch ins Labor schicken. Und wenn die zu dünne Nadeln verwenden, auch dann kann eben halt es eher zu Hämolyse kommen. Wenn man wissen will, ist der Kaliumanstieg zum Beispiel eben aufgrund einer zu lange Stehen oder eben halt durch eine In-vivo-Hämolyse verursacht. Für die In-vivo-Hämolyse nutzt man vor allem das Haptoglobin. Und das Haptoglobin nimmt bei der In-vivo-Hämolyse, nimmt das eben halt stark ab, unter der Nachweisgrenze. So erkennt man die In-vivo-Hämolyse. Bei der In-vitro-Hämolyse ist es vor allem das Kalium, was ansteigt, und die LDH. Was auch noch wichtig ist, ist, wenn das Blut sehr viele Lipide hat, also so weiß ist eben halt wie Milch, dann ist es das Problem, dass wenn Sie aus dieser Probe ein bestimmtes Volumen abnehmen, dann ist eben halt, wenn Sie Lipide drin haben, dann werden die kleinen Moleküle, wird durch diese großen Moleküle Volumen eingenommen und Sie beziehen ja immer auf 1 Milliliter oder 1 Liter Flüssigkeit, aber eigentlich messen Sie ja eigentlich in viel geringerem Volumen, sodass entsprechend Sie zu einer sogenannten Pseudohyponatremie oder Pseudohypokalämie kommen. Also was Sie wissen sollen ist, wenn das Serum sehr lipämisch ist, werden die Natrium- und Kaliumwerte im Labor zu niedrig bestimmt. Gut, Bilirubin ist das gleiche, durch die Farbe werden eben halt Laborwerte verändert. Muss ich ein bisschen überspringen. Was immer wichtig ist, eben nehmen Sie das richtige Röhrchen, deswegen gibt es solche entsprechenden Poster, die ich gemacht habe, damit Sie wissen, welches Röhrchen für welche Analytik. Und da steht zum Beispiel auch drin, wie man ein Etikett draufklebt und wie voll auch ein Röhrchen sein muss. Warum ist es wichtig, zum Beispiel bei der Gerinnung das Röhrchen voll zu machen? Also immer hier schauen, dass sozusagen es schön voll ist. Hier habe ich mal ein Blut von mir genommen und Sie sehen, wenn das voll ist, habe ich einen Quickwert, einen Gerinnungstest, der ungefähr 100% hat. Und wenn das Blut, wenn das Röhrchen nur halb voll ist, habe ich nur noch 55%. Das heißt, solche Röhrchen schicken wir auf die Station zurück. Nicht, weil wir so garstig sind, sondern weil wir wollen, dass sie richtige Laborwerte bekommen. Deswegen ist es wichtig, bei den Gerinnungsröhrchen immer bis zur Eichmarkierung füllen, so genauso wie in der Kneipe auch das Bierglas immer voll sein muss. Und achten Sie darauf. Gut. Wenn Sie jetzt zu lange Venenstauung machen, kommt es eben halt auch zur Aktivierung der Gerinnung, Verbrauch von Gerinnungsfaktoren. Und da werden dann falsche Werte, falsche Laborbefunde erzeugt, zum Beispiel Verbrauchskoagulopathie, was eben halt, oder disseminierte intravasale Koagulation, eine Erkrankung, die eben halt lebensbedrohlich ist. Deswegen ist es eben wichtig, dass man eben halt es nicht zu einer Teilgerinnung kommt. Deswegen sollte man möglichst das Gerinnungsröhrchen nicht als erstes abnehmen. Die Reihenfolge der Röhrchen, da gibt es viele, viele verschiedene Richtlinien. Ich stehe auf dem Standpunkt, Gerinnungsröhrchen möglichst nicht als erstes abnehmen, als erstes möglichst Serumröhrchen abnehmen. Das ist etwas, was sich in der Praxis bewährt hat. Serum-Eiweiß-Hektophorese werden Sie bei mir auch in der monoklonalen Gammopathie-Vorlesung sehen. Es ist, wenn Sie eben halt Plasma nehmen, haben Sie Fibrinogen in der Probe drin und das sollte eben nicht so sein. Dann hätten Sie hier so einen Peak in der zwischen Beta- und Gamma-Fraktion, die eben halt eine falsche Erkrankung vortäuscht, wie diesen M-Gradient in der monoklonalen Gammopathie. Das möchte man nicht sozusagen, deswegen immer für die Serum-Eiweiß-Intophorese wirklich Serum verwenden. Deswegen heißt das Ding so. Auch wichtig zum Beispiel, wenn Sie EDTA-Plasma, dieses rote Röhrchen, verwenden. EDTA ist eine Substanz, die bestimmte Metalle komplexiert. Und wenn Sie zum Beispiel Kalium messen im EDTA-Plasma, haben Sie einen Kaliumwert von 15 Millimol, weil da Kalium-EDTA drin ist. Sie sollten auch keinen Lithiumspiegel im Lithiumheparinat messen, weil mit 15 Millimol Kalium sind Sie mausetot. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie das richtige Material abnehmen und kein Kalium-EDTA nehmen für Kaliumbestimmung. Genauso das Calcium haben Sie, weil EDTA das Calcium bindet, haben Sie einen nicht nachweisbaren Calciumspiegel. Damit wären Sie auch mausetot. Und auch alkalische Phosphatase ist extrem erniedrigt, weil eben halt das EDTA Calcium, Magnesium und Zink auch komplexiert, sodass dieses Enzym nicht mehr wirken kann. Also wichtig immer für die richtige Analytik immer auch das richtige Material verwenden. Ja, eine Sache vielleicht noch, die ich noch kurz ansprechen wollte, eben halt auch, wenn Sie Verdacht haben bei Thrombozyten erniedrigt, weil das spielt auch immer eine große Rolle, Thrombozyten erniedrigt, sind immer mit Blutungsgefahr verbunden. Man muss sich das mikroskopisch anschauen, ob solche Thrombozytenaggregate vorhanden sind, weil sonst eben halt entsprechend unsere Geräte eben diese Aggregate als Leukozyten sehen, weil wir aufgrund der Größe automatisch bestimmen. Also wenn bei Blutzellen Verdacht da ist, dass es eben halt, dass eben dort Aggregate oder andere Veränderungen vorliegen, immer mikroskopisch sich das anschauen. Gut, ja, das können wir überspringen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch bei solchen spezielleren Dingen, wo eben halt so Thrombozyten aggregieren, gibt es auch spezielle Röhrchen, wie zum Beispiel das Thromboexakt, was sich in der Praxis eben bewährt hat. Gefahrgutverordnung gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Es geht nur darum, dass Sie eben halt, wenn Sie Proben verschicken, verschicken Sie die über uns, weil es eben ganz spezielle Verpackungsvorschriften gibt, damit die Proben nicht irgendwie beim Postboten das Blut aus der Tasche läuft. Und es ist immer wichtig auch, dass Sie immer die Proben vernünftig beschriften, vernünftig auch eben halt, ja, vernünftig Etikett, vernünftig voll machen, weil sonst eben halt das, also auch nicht Urin in irgendwelchen Flaschen oder Joghurtbechern oder ähnliche ins Labor schicken. Passiert immer wieder. Es gibt sogar Leute, die direkt in die Rohrpostbombe reinpinkeln und Etikett drauf machen. Haben wir auch schon gehabt. Wirklich letzte Dia noch, dann entlasse ich Sie auch. Lagerung der Proben sozusagen. Wir bewahren alle Proben eine Woche lang auf. Warum? Weil die normale klinische Chemie kann man eine Woche in der Regel gekühlt eben halt analysieren. Da kommen die bei uns in den Kühlschrank. In der Hämatologie kann man in der Regel die Probe noch verwenden, wenn sie 24 Stunden alt ist. Und in der Gerinnung sind es 8 Stunden. Also man muss es tagesgleich messen, weil sonst kriegen Sie falsche Laborwerte. Und wenn das Blut eben zu alt ist, sieht man vor allem das Kalium ansteigen und die Glucose abfallen. Das sind immer klassische Laborparameter, wo man sieht, dass die Werte eben halt, dass das Blut zu lange rumgestanden hat. Das kann man auch an verschiedenen Verläufen sehen. Glucose zum Beispiel ist sicherlich die Analytik, die am häufigsten falsch abgenommen wird, weil es im Serumröhrchen abgenommen wird. Und im Serumröhrchen nimmt es pro Stunde ungefähr 10% ab, sodass Sie aus einem Diabetiker immer einen gesunden Patienten machen, wenn Sie es nur lange genug stehen lassen, das Röhrchen, oder irgendwo hin verschicken. Deswegen fragen auch immer die Ärzte, warum habe ich immer so wenig Diabetiker im Sommer? Das liegt einfach daran, dass die Glucose da immer besonders schnell abgebaut wird von den Blutzellen und eben halt die Patienten dann entsprechend normale Glucosewerte haben und wieder im Normalbereich sind. Dankeschön.